Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Eine Schlappe für die CDU, das ist vielleicht die Hauptüberschrift mit Blick auf die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die mittlerweile erfolgte Reaktion des Parteichefs Armin Laschet, die schildern wir in dieser Sendung. Umgekehrt feiern die Grünen und Winfried Kretschmann im Südwesten den bisher größten Erfolg dort. Und das Ganze in einem Bundesland, in dem die Querdenkenbewegung, die die Corona-Politik ja bekanntlich strikt ablehnt, quasi aus der Taufe gehoben wurde. Welche sichtbare inhaltliche Rolle die Pandemie in Baden-Württemberg gespielt hat, das besprechen wir gleich. Und wir schauen nach Hessen, denn auch dort gab es gestern Wahlen, und zwar auf kommunaler Ebene. Als Winfried Kretschmann vor 10 Jahren zum ersten Mal Ministerpräsident in Baden-Württemberg wurde, da prognostizierten nicht wenige ihm und den Grünen ein schnelles Scheitern. Eingetreten ist das Gegenteil. Kretschmann wird nach der gestrigen Wahl seine dritte Amtszeit antreten, wobei ebenso auffällt, dass er und seine Partei für die bisher vielfach ja misslungene, kritisierte Corona-Politik keineswegs abgestraft wurden. Im Gegenteil. Und das gewissermaßen im Kernland der sogenannten Querdenkenbewegung. Katharina Thoms, unsere Landeskorrespondentin, ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Thoms, schauen wir mal kurz auf den letztgenannten Aspekt zunächst einmal. Am Tag vor der Wahl gab es ja bundesweit verschiedene Demonstrationen gegen die Corona-Politik, auch mit gewalttätigen Ausschreitungen, unter anderem ja in Stuttgart. Wie fällt da die Bilanz aus?
Mehrere hundert Menschen waren da auf den Straßen, haben sich unter anderem auch rund um den Landtag, der da schon abgesperrt war, für die Wahlveranstaltung versammelt. Und ja, auch hier war der Protest gegen die Corona-Politik inzwischen wirklich sehr radikalisiert. Es waren viele Menschen aus verschiedenen Gegenden angereist, es waren nicht nur lokale Teilnehmende. Die Stimmung war auch aggressiv, das sagen Beobachter und Beobachterinnen. Ein Kamerateam ist beworfen worden, aber das war nicht zu vergleichen mit der Aggressivität, die wir zum Beispiel in Dresden gesehen haben.
Und trotzdem, wenn Sie sagen, radikalisierte Proteste, die es da gegeben hat, bei der Wahl selber, wie eingangs erwähnt, gab es ja keine Abstrafung für die regierenden Grünen. Eher kann man das ja bei der CDU dann verorten in Baden-Württemberg. Wie kann man das erklären?
Ja, das ist richtig so. Und die CDU ist tatsächlich, würde ich sagen, eher dafür bestraft worden, auch weil sie tatsächlich so früh für Öffnungen und für Lockerungen eingetreten ist. Man muss sagen, dass hier viele Menschen sehr lange Zeit die Corona-Politik der grün-schwarzen Regierung mitgetragen haben. Gerade auch bei den Menschen, die die Grünen wählen, das zeigen jetzt die Analysen, ist auch die Kritik weniger ausgeprägt, sondern insgesamt sagen mehr als die Hälfte der Menschen, die Corona-Beschränkungen sind in Ordnung so oder sogar zu wenig. Also das ist nach wie vor so. Insofern kommt für die CDU dann eher erschwerend hinzu, sie war an der Regierung beteiligt, hat aber gleichzeitig gegen diesen Kurs der Grünen in der Regierung gekämpft, hat sich für Öffnungen eingesetzt. Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann mit ihrer Öffnungsdiskussion um die Schulen hat sich viel Ärger und Kritik eingeheimst. Und die Kritik, die es auch gab an der Impforganisation, an der Strategie des grünen Sozialministers, die ist offensichtlich einfach abgeperlt am grünen Ministerpräsidenten, der eben omnipräsent ist und lange auch als vorsichtiger Staatslenker hier galt in der Corona-Pandemie. Zum Schluss hat ihn die CDU zwar auch hingebracht zu jemandem, der mehr Öffnungen gefordert hat, aber nichtsdestotrotz ist das eher eben auf das Ticket der CDU gegangen tatsächlich.
Und dennoch gibt es ja, wenn man so will, inhaltliche Protestwähler. Die FDP hat sich ja in den vergangenen Wochen und Monaten ja als Kritikerpartei der Corona-Politik der Bundesregierung profiliert, hat in Baden-Württemberg ja ein gutes Ergebnis erzielt, nicht so sehr die AfD. Kann man also sagen, dass die Corona-Kritiker, die gewählt haben, eher die FDP für sich gewonnen haben?
Ich denke, dass die FDP tatsächlich mit diesem Kurs Stimmen hinzugewonnen hat. Also die Stimmen, die sie gewonnen hat, viel auch auf diese Kritik zurückzuführen sind. Sie hat sich natürlich als Opposition auch ein bisschen leichter getan mit der konsequenten Kritik an der Regierungspolitik, vor allem eben an der Corona-Politik, hat viel Öffnungen gefordert und zuletzt auch noch plakatiert in den letzten Tagen mit dem Slogan »Wählen Sie sich aus der Krise«. Also man hat schon dagegen opponiert, aber eben nicht so radikal wie zum Beispiel eben in der Querdenkenbewegung. Offenbar hat das funktioniert. Bei der AfD kann man jetzt ganz gut ablesen, dass es insgesamt einfach weniger Menschen gab, die aus Protest gewählt haben. Die Menschen, die bei der letzten Wahl vor 5 Jahren AfD gewählt haben, das zeigen die Wählerwanderungen, die haben dieses Jahr oft einfach gar nicht mehr gewählt. Die sind gar nicht zur Wahl gegangen. Und der Spitzenkandidat der AfD, Bernd Gögel, hat das gestern Abend so zusammengefasst.
Wir hatten 16, der Höhepunkt der Flüchtlingskrise und der hohe Wahlbeteiligung auf dieser Grundlage. Von daher war es mit zu befürchten, dass es einfach nicht reicht, auf diese Höhe zu kommen bei dieser Wahl.
Nicht reicht heißt einfach auch, man hat kein überzeugendes Angebot gemacht. Es ist ihnen das Thema abhanden gekommen. Das Corona-Thema haben sie über die Querdenkenbewegung versucht zu besetzen. Das hat offenbar nicht geklappt. Vielen war das wahrscheinlich auch zu radikal. Und das Wahlprogramm der AfD war insgesamt sehr rückwärtsgewandt. Und die Partei ist von ständigen innerlichen Kämpfen geprägt gewesen. Deswegen hat man damit offensichtlich bei dieser Wahl eben nicht reüssieren können.
Und Stichwort noch kurz zum Schluss, Querdenkenbewegung, die wollten ja auch antreten. Wie haben die dann tatsächlich abgeschnitten?
Ja, das ist tatsächlich auch schnell abgehandelt. Die beiden Parteien, die dezidiert aus der Querdenkenbewegung kamen, haben insgesamt rund 50.000 Stimmen bekommen. Das ist ungefähr 1% der abgegebenen Stimmen. Das zeigt also, der Protest ist inzwischen wirklich in einer radikalisierten Gruppe angekommen, aber nicht in der Breite der Gesellschaft.
Vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen. Katharina Thoms live für uns aus Baden-Württemberg. Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz standen gestern und stehen auch heute besonders im Fokus. Aber auch Hessen hat den Auftakt des Superwahljahres, des sogenannten 2021, mitgestaltet. Und zwar in Form von Kommunalwahlen. Auch dort natürlich unter dem Eindruck von Corona, aber auch mit lokalspezifischen Themen, wie zum Beispiel dem Massenmord von Hanau und seinen Auswirkungen auf die gesellschaftliche Stimmung. Ludger Fittkau hat das Ganze für uns beobachtet. Herr Fittkau, schauen wir zunächst einmal auf die CDU, die in den Bundesländern, die wir eben genannt haben, ja gewissermaßen unter die Räder gekommen ist. Kann man das auch von Hessen und den Kommunalwahlen dort sagen?
Das ist noch zu früh, Herr Sawicki, weil die Regularien der Kommunalwahlen sind so kompliziert mit Panaschieren und Kumulieren. Man kann einzelne Kandidaten nach vorne wählen. Man muss nicht nur Listen wählen, sondern auch kann Einzelpersonen wählen. Das dauert. Und das dauert noch bis Mitte der Woche. Deswegen kann man das noch nicht genau sagen. Aber es zeichnet sich ab bei sogenannten Trends, die jetzt aus den Wahllokalen kommen, dass die CDU Verluste hinnehmen muss. Und Volker Bouffier, der Ministerpräsident hier von der CDU in Hessen, der ist sogar richtig sauer auf Berlin, auf die Maskenaffäre, denen gibt er die Verantwortung.
Aber eins muss man schon sagen, gerade die letzten 10 Tage waren für uns als CDU natürlich eine Katastrophe. Alleine die Nummer mit den Abgeordneten, die sich an den Masken bereichert haben, das hat uns natürlich ins Knick gehauen. Ich habe eine Reihe von Kollegen erlebt, die mir zugerufen haben und gesagt, pass auf, die Leute haben die Schnauze voll. Corona ist ein großes Thema, die sind gestresst und dann kommt sowas noch obendrauf. Das hat uns mit Sicherheit nicht geholfen. Und das Schlimme ist ja, dass die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, die das ja zu 95-98% ehrenamtlich machen, 5 Jahre lang, dann hinter solche Themen zurücktritt und die dann dafür die Zeche bezahlen müssen. Das tut mir in der Seele weh.
Ja, man merkt, Volker Bouffier ist wirklich sauer auf Berlin, auf diese Abgeordneten, die mit den Masken Geschäfte gemacht haben. Ob die CDU deutlich verloren hat, wissen wir eben noch nicht, das habe ich gesagt, aber wahrscheinlich wird sie trotzdem noch an der Spitze, zumindest der Parteien im Land, bleiben.
Schauen wir auf die Metropole Frankfurt, wo ja eigentlich die SPD sich gute Chancen ausgerechnet hatte, das Ganze in den letzten Jahren führend mitgestaltet hatte. Da sieht es ja nicht gut aus für die Sozialdemokraten. Ist das die Quittung für verschiedene Skandale, die es ja dort gegeben hat?
Ja, vor allen Dingen für den sogenannten AWO-Skandal ist das die Quittung. Da geht es, wir haben darüber häufiger berichtet, darum, dass der Oberbürgermeister und seine Frau sich von einem von korrupten Managern der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt haben möglicherweise finanzieren lassen. Jetzt gibt es auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Peter Feldmann und seine Frau. Das ist kurz vor der Wahl bekannt geworden, wegen eben möglicher Vorteilsnahme, Verdachts auf Vorteilsnahme. Da geht es um einen Dienstwagen, der Frau möglicherweise nicht zugestanden hat und auch erhöhte Honorar- und Lohnzahlungen. Also das ist ein Skandal, der seit wirklich mittlerweile einem Jahr die Gesellschaft in Frankfurt und Wiesbaden ist auch betroffen, die Arbeiterwohlfahrt beschäftigt. Auch in Wiesbaden hat die SPD deutlich verloren. Und man muss sagen, Stand jetzt, wie gesagt, vorbehaltlich der Ergebnisse, die noch nicht endgültig vorliegen, dass die SPD tatsächlich abgestraft worden ist. In Frankfurt sind jetzt die Grünen vorne. Und das ist ein Novum. Bisher in dieser größten Stadt Hessens waren die Grünen noch nie stärkste Fraktion. Aber es zeichnet sich ab, dass sie jetzt stärkste Fraktion sind.
Gleichzeitig zeigt sich, dass die SPD zumindest in einigen Städten und Gegenden noch gewinnen kann. Beispiel Hanau. Was hat der dortige Oberbürgermeister Klaus Kaminski besser gemacht?
Ja, er hat glaubwürdige Politik gemacht und vor allen Dingen Sie haben das schon in der Anmoderation gesagt, nach dem Attentat in Hanau vor einem Jahr mit insgesamt 11 Toten, 9 Menschen ermordet aus rassistischen Motiven, dann Suizid des Attentäters und nachdem er auch seine Mutter noch getötet hatte. Ein Jahr danach steht der Oberbürgermeister Klaus Kaminski von der SPD als jemand da, der von Anfang an darauf gedrängt hat, dass diese Morde aufgeklärt werden, dass das Gedenken angemessen ist, dass man die Angehörigen der Opfer von Hanau auch angemessen betreut. Immer wieder auch hat er das Thema sozusagen verfolgt, hat da eine ganz klare Haltung, auch antirassistische Haltung gezeigt. Und das ist ihm offenbar von der Wählerschaft gutiert worden. Es sind eben auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, die in Hanau leben. Und die haben immer wieder auch gesagt, auch die Angehörigen der Opfer von Hanau, Klaus Kaminski ist jemand, der steht für uns, der tritt für uns ein. Und das hat er auch jetzt im Wahlergebnis zu spüren bekommen. Ist im ersten Wahlgang mit einer klaren Mehrheit wiedergewählt worden. Also das geht schon. Wenn man glaubwürdige Personen hat, kann auch die SPD hier in Hessen noch Wahlen gewinnen.
Es wollten ja auch Hinterbliebene von Anschlagsopfern in Hanau bei den Kommunalwahlen kandidieren. Wie haben die abgeschnitten?
Das können wir auch jetzt noch nicht genau sagen. Saida Hashemi, die auf Platz 19 der SPD-Liste stand, das ist die Schwester eines Ermordeten, die hat eben den Platz 19 inne. Möglicherweise bekommt die SPD aber nicht mehr die 20 Sitze, die sie hatte. Sie hat etwas verloren als Fraktion, nicht der Oberbürgermeister, aber als Fraktion etwas verloren. Also da muss man abwarten. Es kann schon gut sein, dass sie auch nach vorne panaschiert wird, dass sie also auch profitiert von diesem Wahlsystem. Da müssen wir bis Mitte der Woche warten.
Und dann schauen wir noch kurz auf die proeuropäische, noch sehr junge Partei Volt, die ja einige Überraschungserfolge erzielt hat. Was sind da die Einzelheiten?
In der Tat, die ist sehr stark in Frankfurt und Darmstadt und sie wird möglicherweise in beiden Städten, ähnlich wie ja schon in Nordrhein-Westfalen, Köln, Bonn und Münster, bei der Koalition, bei den Koalitionsbildungen mitreden, mit Grünen und CDU. So sieht es Stand jetzt aus.
Vielen Dank für diese Information. Unser Landeskorrespondent in Hessen war das Ludger Fittkau. Von der Landesebene gehen wir heute auch mal auf die Bundesebene, dass sich der Ausgang der Landtagswahlen aus CDU-Sicht ausbaufähig gestalten würde. Das wurde vorher grundsätzlich erwartet. Zwei solche Niederlagen wie gestern haben aber die Partei nun doch stärker erschüttert als vorher gedacht. Das zeigen die Reaktionen zahlreicher Unionspolitiker aus dem ganzen Land gestern und heute, wobei sich der CDU-Chef Armin Laschet erst vor wenigen Minuten persönlich dazu geäußert hat. Und für ihn selbst ist das natürlich ein denkbar schlechter Start ins Wahljahr 2021. Katharina Hamberger, unsere Korrespondentin in Berlin, hat das für uns beobachtet. Frau Hamberger, Markus Söder hat ja schon relativ deutlich in seiner ersten Reaktion gesagt, dass es nun aus Sicht der Union die Gefahr gäbe, dass es nun Mehrheiten ohne sie geben könnte nach der Bundestagswahl und man dürfe jetzt keinen, Zitat, Schlafwagen-Modus-Wahlkampf machen. Hat Laschet ähnlich klare Worte gewählt?
Nun ja, Laschet hat erst einmal gesagt, dass das natürlich ein enttäuschendes Wahlergebnis ist für die CDU, für die Union. Ein, ja, man kann sagen, verstolperter Start in dieses Superwahljahr. Armin Laschet hat allerdings das Wahlergebnis erstmal auch damit begründet, und das ist die Linie, die wir auch schon seit gestern von der CDU hören, dass das eben auch ein Sieg von Malu Dreyer und Winfried Kretschmann ist, dass das eben personalisierte Siege sind und die CDU auch nicht punkten konnte, obwohl sie da in der Koalition war in Baden-Württemberg, aber dass eben auch die Erfolge der CDU mit eingegangen wären in den Sieg von Winfried Kretschmann. Was man bei ihm aber eben auch hört ist, und das hört man in den letzten Stunden auch von der CDU gehört, sind eben mehrere selbstkritische Punkte. Zum einen natürlich das Thema Maskenaffäre, die sogenannte Maskenaffäre. Armin Laschet hat jetzt zusammen mit dem Bundesvorstand einen Verhaltenskodex vorgelegt oder beziehungsweise soll der noch im Detail ausgearbeitet werden. So einen hat die CSU schon, der dann gilt für CDU-Politiker. Und das andere Thema ist natürlich die Corona-Politik. Und da hat er relativ deutlich an die Bundesregierung adressiert. Er erwartet, dass die jetzt gute Arbeit leistet. Er hat erstmal auf den Finanzminister abgestellt und gesagt, der soll sich um seine Arbeit kümmern. Aber damit dürfte er natürlich auch die eigenen Minister Spahn und Altmaier meinen, die ebenso in der Kritik sind. Und bezogen auf das, was Markus Söder gesagt hat, er hat zwar nicht von einem Schlafwagenwahlkampf gesprochen, aber er hat schon auch gesagt, dass man jetzt eben vorangehen will, hat nochmal skizziert, wie das Prozedere jetzt aussieht für das Wahlprogramm der Union. Am 26. März soll es da eine Sitzung geben der Kreisvorsitzenden, dann am 29. März will er zusammen mit den Ostlandesverbänden noch sich besprechen und außerdem soll es eine Mitgliederbeteiligung geben bei dem Wahlprogramm. Er hat mehrere Punkte genannt, die da jetzt auch mit rein müssen. Ökologie muss verbunden werden mit dem Ziel, dass Deutschland ein Industrieland bleibt. Interessanterweise übrigens eine Wortwahl, die man gestern auch bei Cem Özdemir gehört hat. Aber auch das Thema Europa hat er nochmal groß geschrieben. Also so ein bisschen Zukunftsthemen, wo man schon auch merkt, dass eben ein Schlafwagenwahlkampf, wie man von Angela Merkel kennt, nicht sein soll.
Also eine breite Themenpalette zumindest, die da angesprochen wurde. Wie wird es denn grundsätzlich in der Partei betrachtet, dass sich Laschet ja erst heute geäußert hat und nicht gestern unmittelbar nach den Wahlergebnissen?
Die Partei war da erstmal relativ still, muss ich sagen. Also der Aufschrei war nicht besonders groß. Gestern Abend hat man das begründet damit, hat sich ja der Generalsekretär erst einmal geäußert, Paul Ziemiak. Man gesagt, das sei das übliche Prozedere, dass der Parteivorsitzende sich da jetzt nicht äußert, sondern dass das eben der Generalsekretär macht. Wir haben heute Morgen im Deutschlandfunk Andreas Jung gehört, den Unionsfraktionsvizevorsitzenden, also verschiedene Unionspolitiker, die sich geäußert haben, nur eben Armin Laschet nicht. Aber obwohl es in der Partei vielleicht nicht zwingend große negative Reaktionen gab, war zumindest in den Medien das Ganze nicht so gut aufgenommen worden. Also man hat das schon kritisiert, man hat gesagt, wo ist Armin Laschet, warum äußert er sich nicht? Eigentlich müsste doch gerade der neue Parteivorsitzende eben nach so einem historisch schlechten Wahlergebnis für die CDU sich äußern.
Und steigt auf ihn jetzt auch insgesamt der Druck?
Der Druck ist zumindest da, dass sich Armin Laschet jetzt, was unter anderem die Maskenaffäre betrifft, aber eben auch was viele andere Punkte betrifft, jetzt wirklich nochmal ins Zeug legt und auch zeigt, dass er diese Partei führen kann, dass er sie schließen kann, die Reihen hinter sich schließen kann. Also der Druck ist von Armin Laschet da. Es wurde ihm wohl auch in der Sitzung heute gesagt, in der Vorstandssitzung, er muss oder er darf nicht mehr nur der Getriebene sein. Das ist natürlich schon ein Hinweis darauf, dass er jetzt nicht nur reagieren darf, sondern eben agieren muss auch.
Und weiß man schon, ob er das als zeitnah als Kanzlerkandidat machen wird oder doch der Kollege aus Bayern?
Das ist eine ganz interessante Frage. Armin Laschet hat heute nochmal den Zeitplan skizziert, hat gesagt, zwischen Ostern und Pfingsten werde man sich da entscheiden, zusammen mit Markus Söder. Aber es gab einen kleinen Hinweis und den U-Ton hören wir uns vielleicht noch kurz an.
Die Zeitpläne sind mit Markus Söder verabredet. Es lautet zwischen Ostern und Pfingsten. Daran hat sich nichts geändert. Zwischen Ostern und Pfingsten heißt aber nicht Pfingstsonntag abends. Könnte theoretisch Ostermontag morgens sein. Oder Dienstags oder Mittwochs oder Donnerstags. Also es sind 50 Tage zwischen Ostern und Pfingsten und dazwischen wird die Frage entschieden.
Ja, also so der Zeitplan nochmal. Und er hat gesagt, auf die Frage, ob ein Ministerpräsident auch Kanzlerkandidat sein kann, hat er nochmal gesagt, das sei ein übliches Prozedere sogar in Deutschland und das betreffe auch mich. Ganz interessante, vielleicht Versprecher von Armin Laschet.
Vielen Dank für diese Einschätzung und Information, Katharina Hamberger aus Berlin. Und das war Deutschland heute an diesem Montag, heute mit Peter Sawicki.